Deutschlandfunk. Themen der Woche.
An diesem Samstagmittag mit Sören Brinkmann. Guten Tag. Regierungshandeln und internationale Politik. Unter diesen Schlaglichtern stehen die Themen der Woche, mit denen sich die Kommentare gleich beschäftigen. Um beides ging es auch bei der Reise des Bundeskanzlers nach China in dieser Woche. Und natürlich ging es da wieder mal um Wirtschaftspolitik, was allein schon die Zusammensetzung der Reisegruppe gezeigt hat. Doch ein Weiter-so in der Beziehung zu China, das ist ein Fehler, wie unser langjähriger Korrespondent meint. Und dann, Stichwort Regierungshandeln in Deutschland, das haben wir in dieser Woche zum Beispiel gesehen mit Blick auf die Änderungen am Klimaschutzgesetz. Ein Minister hat Druck gemacht, die Ampelfraktionen haben reagiert. Auch dazu gleich ein Kommentar. Welche Folgen die Konflikte im Nahen Osten bis hinein in den Kulturbetrieb haben, das konnte man schon bei der Kontroverse um die Berlinale Preisverleihung beobachten. Und dazu liefert gerade die Biennale in Venedig ein weiteres Anschauungsbeispiel. Auch darauf gehen wir gleich ein. Zu Beginn aber geht es um eine alte Debatte, die zurück ist. Es ist eine Debatte, für die eine Zahl steht, 218. Denn hinter dieser Zahl steht im Strafgesetzbuch, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland bestraft werden. Und deshalb geht es hier nicht um irgendeine Zahl, Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch, sondern es geht um existenzielle Fragen. In der Praxis sieht es so aus, dass Abtreibungen in Deutschland unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben, etwa in den ersten 12 Wochen, wenn zuvor eine Beratung stattgefunden hat. Ein Kompromiss aus den 90er Jahren. Eine echte Legalisierung wollen dagegen einige aus der Bundesregierung, sodass sich jetzt die Frage stellt, ob der jahrzehntealte Kompromiss wieder aufgeschnürt werden sollte. Dazu die Meinung von Helene Bubrowski, der stellvertretenden Chefredakteurin von Table Media.
Es geht um das Recht von Schwangeren und den Schutz von ungeborenem Leben. Es geht um mögliche Kulturkämpfe und um eine Einschätzung einer Expertenkommission der Bundesregierung. Eine ihrer zentralen Empfehlungen zu Schwangerschaftsabbrüchen lautet, in der Frühphase sollten Abtreibungen erlaubt sein. Bisher ist das nicht so. Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen sind rechtswidrig, nur nach einer Beratung nicht strafbar. Diese rechtsdogmatische Verrenkung ist Ausdruck des harten Ringens der 90er Jahre. Das Bundesverfassungsgericht war damals mehrfach interveniert, aber seit rund 30 Jahren hält nun der Kompromiss. Ein Kompromiss, den viele nun für einen faulen Kompromiss halten und ihn deshalb aufschnüren wollen. Auch die grüne Bundesfamilienministerin sieht das so, zögern aber aus FDP und SPD. Aus guten Gründen. Der Schaden, den ein Kulturkampf über den Schwangerschaftsabbruch jetzt anrichten würde, steht in keinem Verhältnis zu den Verbesserungen, die man möglicherweise erzielen könnte. Denn in der Praxis macht Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs Frauen, die abtreiben wollen, das Leben nicht schwer. Jedenfalls nicht zusätzlich schwer, als die Lage von ungewollt Schwangeren ohnehin ist. Niemand wird kriminalisiert. Und Beratungen sind wichtig, denn manchmal sehen Frauen in ihrer Not gar nicht, welche Unterstützung junge Mütter bekommen. In Deutschland gibt es pro Jahr rund 100.000 Schwangerschaftsabbrüche. Angesichts dessen wäre es schlicht falsch zu behaupten, das Recht wäre übermäßig restriktiv. Mit der Lage in Polen und einigen US-Bundesstaaten hat das nichts zu tun. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, warnt vor dem Spaltungspotenzial, das in diesem Thema steckt. Schon jetzt gibt es militante Abtreibungsgegner, die nicht nur gegen Schwangerschaftsabbrüche allgemein demonstrieren, sondern sich auch vor Frauenarztpraxen stellen und Ärzte und Patientinnen drangsalieren. Von ihnen darf man sich nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil, solche Übergriffe muss niemand erdulden. Es gibt rechtliche Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Aber das Letzte, das Deutschland jetzt braucht, ist ein ideologischer Kampf von Feministinnen gegen selbsternannte Lebensschützer. Es geht ja nicht um Selbstbestimmungsrecht der Frau oder Schutz des ungeborenen Lebens. Dazwischen gehört ein Und. Das eine Recht muss mit dem anderen in Ausgleich gebracht werden. Hier gibt es kein richtig und falsch. Jeder und jede schaut anders darauf. Religiöse und familiäre Prägungen spielen eine Rolle, auch eigene Erfahrungen. Die Frage, um die es geht, ist existenziell. Sie hat Vorsicht und Respekt verdient, nicht politische Instrumentalisierung. Das wäre Gift. Wenn Politiker Änderungen auf die lange Bank schieben wollen, setzen sie eine Kommission ein. Das war in diesem Fall nicht die schlechteste Idee.
Die Meinung von Helene Bubrowski von Table Media. 18. Bundesweite Fahrverbote und das an gleich zwei Tagen in der Woche. Eine Drohkulisse, die Bundesverkehrsminister Volker Wissing aufgebaut hat. Auch wenn kaum davon auszugehen war, dass er es damit tatsächlich ernst gemeint hat. Aber die Debatte war angestoßen und die hat dann doch erstmal ein bisschen davon abgelenkt, dass ein paar Tage später verheerend schlechte Zahlen aus dem Verkehrssektor in Sachen Klimabilanz präsentiert wurden. Als echter Klimaschützer hat sich also auch dieser Verkehrsminister bei seiner Arbeit bisher noch nicht erwiesen. Aber eins hat Wissing geschafft. Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich in dieser Woche auf die Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt. Die Sektorziele werden aufgeweicht. Der Verkehrsbereich scheint erstmal fein raus zu sein. Der Kommentar dazu von Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung.
Man kann über die Erderwärmung in naturwissenschaftlichen Begriffen sprechen, in Dezimalzahlen in Grad Celsius, oder man kann darüber mit Begriffen der Gerechtigkeit sprechen. Dann handelt diese Geschichte davon, wie einige wenige Menschen es sich sehr gut gehen lassen auf Kosten von sehr vielen anderen Menschen. Dann beginnt diese Geschichte so: Generation um Generation von Menschen haben so gut wie gar keine Treibhausgase emittiert und dem Planeten so gut wie gar nicht geschadet. Das hat sich erst in allerjüngster Vergangenheit verändert. Erst mit Ausbruch der industriellen Revolution, eine Explosion der Energie, ein Wohlstand, wie man ihn sich nie hätte träumen lassen. Letztlich ein rauschendes Fest mit Elektrizität, mit Flugzeugen, mit Kühlschränken, das sich seither immer weiter exponentiell beschleunigt, wobei immer mehr Abgase in die Atmosphäre gepustet werden. Wohl denen, die mitfeiern dürfen. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts dämmert den glücklichen Menschen, die nach dieser ökologischen Zeitenwende der industriellen Revolution geboren wurden, dass sie den Planeten sehr stark verändern mit ihrer Verfeuerung fossiler Energien und dass auf ihr rauschendes Fest ein böser Kater folgen wird. Dass also die bösen Folgen der Erderwärmung sich bald bemerkbar machen und das Leben auf der Erde sehr viel unangenehmer und schwieriger sein lassen werden. Aber da das erst im 22. oder 23. Jahrhundert so richtig schmerzhaft werden wird, so denken viele dieser Feiernden, geht es ja nicht um sie selbst, sondern es geht um andere Menschen. Menschen in der Zukunft, denen man nie ins Gesicht wird blicken müssen. Das ist das große Unrecht. Die einen verfeuern die Zukunft der anderen, mit vollem Vorsatz. Die einen rauben den anderen die Lebenschancen, die Gesundheit, die Freiheit. Es ist noch nicht lange her, dass die Klimabewegung ihr Narrativ in genau diese Richtung verschoben hat, hin zum Schlagwort Klimagerechtigkeit. Dieser Fokus auf das Unrecht löst Wut aus, wie sich zeigt, auch politischen Handlungsdruck, und er eröffnet ganz schnell auch juristische Pfade, wie sich erfreulicherweise gezeigt hat. Aus dieser rechtlichen Betrachtung hat das Bundesverfassungsgericht im März 2021 eine Konsequenz gezogen. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe sind rhetorisch spröde geblieben, wie es ihres Amtes ist. Sie sprachen von intertemporalem Freiheitsschutz. Aber im Kern sagten sie, es steht den heute lebenden Menschen nicht zu, die Freiheit zukünftiger Generationen aufzubrauchen. Das heißt, Klimaschutz ist jetzt einklagbar. Es ist eine große Bestätigung für diese neue Betrachtungsweise, dass jetzt auch ein internationales Gericht sich erstmals angeschlossen hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat just in diesem Monat festgestellt, Klimaschutz sei ein Menschenrecht, herleitbar aus dem Recht auf wirksamen Schutz von Leben und Gesundheit. Und nicht zuletzt ist diese Gerechtigkeitsdimension des Klimaschutzes auch der Grund, weshalb das jüngste Manöver der Ampelkoalition, die Zielvorgaben im deutschen Klimaschutzgesetz etwas zurückzuschrauben, als falsch zu erkennen ist und so dringend nach einer juristischen Gegenwehr verlangt. Die Koalitionäre in Berlin haben sich darauf geeinigt, dass Deutschland künftig seine CO2-Ziele in den Bereichen Verkehr oder Gebäude ruhig verfehlen darf, solange dafür in anderen Sektoren wie zum Beispiel der Energie oder der Landwirtschaft umso mehr CO2 eingespart wird. Das will die Ampelkoalition in Kürze im Bundestag beschließen und das ist eine bewusste Entscheidung dafür, sich weniger anzustrengen. Das heißt, sich weniger zusammenzureißen bei der Begehung von Unrecht zulasten der Nachgeborenen, als man könnte. Und auch dafür weniger klar über Verantwortlichkeiten einzelner Ministerien zu sprechen. Nicht immer sind Erfahrungssätze aus der Welt der juristischen Ermittlungen auf die Politik übertragbar. Aber ein solcher Erfahrungssatz lautet, wer vorsorglich Verantwortlichkeiten verwischt, der plant in der Regel nichts Nobles. Kommt es so wie von der Ampelkoalition angekündigt, dann könnte ein Gang nach Karlsruhe helfen. Das Bundesverfassungsgericht sollte die Gelegenheit bekommen zu sagen, der intertemporale Freiheitsschutz, sprich der Anstand gegenüber künftigen Generationen, ist ohnehin schon schwach. Und es wäre nicht recht, es wäre Unrecht, ihn jetzt noch weiter abzuschwächen.
Die Meinung von Ronen Steinke. Bei seinem letzten Besuch in Peking war Olaf Scholz erst deutlich kritisiert worden, als er 2022, ein halbes Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, zu einem engen Putin-Freund gereist war. Anschließend lobten ihn dann aber einige seiner Genossen umso lauter, weil er ein klares Wort aus China gegen den Einsatz von Atomwaffen in dem Konflikt erreicht habe. In dieser Woche war Scholz wieder in China, weniger umstritten, aber einfach ist so eine Reise nie, wie unser langjähriger China-Korrespondent Steffen Wurzel meint. Und eine gute Figur hat Olaf Scholz nun nicht gemacht.
Nach seinem Treffen mit Xi Jinping am Dienstag machte Olaf Scholz einen kurzen Spaziergang mit dem chinesischen Staats- und Parteichef. Der deutsche Bundeskanzler und der Generalsekretär der KP Chinas schlenderten durch einen für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Park im Pekinger Regierungsviertel. Mit dabei nur zwei Dolmetscherinnen und ein Fotograf der chinesischen Pressebehörde Xinhua. Das kurz darauf veröffentlichte Foto steht sinnbildlich für die Art und Weise, wie Olaf Scholz' Besuch von der chinesischen Führung gesehen wird. Xi Jinping marschiert milde lächelnd mit nach vorne gerichtetem Blick voran, versetzt dahinter mit gesenktem Blick der deutsche Bundeskanzler. Xi zeigt, wo es lang geht, und Scholz läuft hinterher. Diese Einstellung spiegelte sich auch in der offiziellen Nachrichtenmeldung wider, die abends in der Hauptnachrichtensendung des staatlichen chinesischen Fernsehens verlesen wurde. Demnach belehrte Xi Jinping den deutschen Bundeskanzler während des Treffens unter anderem über die Vorzüge einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, klärte ihn über die komplexe Situation im Nahen Osten auf und verwies darauf, dass in der, Zitat, Ukraine-Krise kein weiteres Öl ins Feuer gegossen werden solle. Was damit gemeint ist, die Europäer sollten doch besser aufhören, Waffen an das von Russland überfallene Land zu liefern. Olaf Scholz hat bei seinem China-Besuch zwar bei all diesen Themen die deutschen Positionen angesprochen und der chinesischen Lesart widersprochen, doch offene Kritik, Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten werden in der Volksrepublik einfach ignoriert oder es wird darüber hinweggelächelt. Das zeigt, wie undankbar es für Spitzenpolitiker aus demokratisch regierten Ländern ist, nach China zu reisen. Kritische Töne nimmt dort niemand wahr, weil sie herausgefiltert werden. Und im Heimatland, in diesem Fall Deutschland, müssen sich die betroffenen Politiker nach Rückkehr vorhalten lassen, dass sie sich über den Tisch haben ziehen lassen. Bei Besuchen im von Personenkult, Nationalismus und kultureller Abgrenzung geprägten China des Jahres 2024 können ausländische Staatsgäste also eigentlich nur verlieren. Das hat der Besuch des deutschen Bundeskanzlers in Peking eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Trotzdem hätte Olaf Scholz einige Dinge besser machen können. Der Wirtschaftsdelegation etwa hätten mehr Vertreterinnen und Vertreter mittelständischer Unternehmen gut getan. Stattdessen waren fast nur Vorstandschefs großer Konzerne dabei. Auch die Perspektiven China-affiner Verbände und von Fachleuten aus Forschung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft hätten die Reise bereichert. Dass Scholz in China außerdem das Thema Menschenrechte mit keinem Wort öffentlich erwähnte, spricht für sich. Vor allem muss sich Olaf Scholz aber zu Recht dafür kritisieren lassen, dass er die Anti-Dumping-Untersuchung der Europäischen Union gegen die chinesische E-Auto-Industrie in Peking öffentlich abgelehnt hat. Ein Fehler. Damit tat er zwar den deutschen Konzernen BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen einen Gefallen. Sie haben Angst vor staatlicher Vergeltung auf ihrem wichtigsten Markt. Der Idee eines gegenüber China vereint auftretenden Europas aber hat Scholz schwer geschadet. Olaf Scholz muss sich nach Rückkehr aus China zu Recht vorhalten lassen, die Zeichen der Zeit eben nicht erkannt und wichtige Erkenntnisse der eigenen China-Strategie nicht umgesetzt zu haben. Unterm Strich wirkte bei der Reise des Bundeskanzlers in die Volksrepublik vieles wie ein Weiter-so. Was es stattdessen bräuchte, wäre eine demonstrative Zeitenwende der deutschen Politik in Sachen China.
Steffen Wurzel kommentierte, langjähriger China-Korrespondent. Die Kunstbiennale in Venedig ist seit heute offiziell für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Nun gibt es 7 Monate lang wieder eine zentrale Ausstellung und die Ausstellungen in den nationalen Pavillons. Es ist die 60. Ausgabe der Biennale, bei der die Debatten nicht nur um die Kunst kreisen. Die Krisen im Nahen Osten spielen auch hier eine große Rolle. Stefan Koldorf kommentiert.
Es gab einen sehr ruhigen Moment auf der sonst so lauten und bunten Biennale in Venedig. Am Donnerstagmittag versammelte sich eine Gruppe von vielleicht 40 Menschen in den Giardini, jenem großen Gelände im Süden der Stadt, in dem Dutzende von Ländern ihren eigenen Pavillon haben. Der israelische liegt fast in der Mitte. Er ist seit Beginn der größten Kunstausstellung der Welt geschlossen. Die Künstlerin Ruth Patier und ihre beiden Kuratorinnen wollen ihn erst öffnen, wenn es in ihrer Heimat einen Waffenstillstand gibt und alle Geiseln frei sind. Bewaffnete italienische Soldaten bewachen seitdem das verglaste Gebäude und die Kunst darinnen, die nicht mehr frei ist. Und das ist ein Problem. Am Mittwoch hatten lautstark Aktivistinnen und Aktivisten gegen Israels Anwesenheit in Venedig demonstriert. No Death in Venice stand auf den blutroten Zetteln, die sie in die Luft warfen, und Nein zum Genozidpavillon. Einen Tag später trafen sich dann auf der anderen Seite des Pavillons an einer kleinen eisernen Tür Freunde der Künstlerin und jener Museen, die sie unterstützen. Geöffnet wurde der Pavillon auch für diese Gruppe nicht, aber Ruth Patier war es wichtig, in dieser Runde wenigstens im Hinterhof einmal zu sagen, was sie hätte zeigen wollen und was sie vom Krieg im Gazastreifen hält. Und dann stellte Kuratorin Mira Lapidot die Frage, die so viel über die Biennale 2024 sagt. Wie können wir ihr den Raum geben, eine Künstlerin zu sein? Und nicht nur für Israel zu stehen. Es ist diese Frage, die sich der Kunstwelt spätestens seit der gründlich misslungenen Dokumenta-Ausstellung in Kassel im vergangenen Jahr stellt. Ist die Kunst wirklich noch frei? Darf sie auch Positionen vertreten, die nicht überall auf der Welt Konsens sind? Und geht es überhaupt noch um die Kunst oder um die Politik in den Ländern, aus denen sie kommt? Dass in Kassel ausgestellte Werke antisemitisch gelesen und entfernt wurden, haben manche damit erklärt, dass in Deutschland eben andere Regeln gelten. In Venedig zeigt sich nun, dass es sich keinesfalls um ein deutsches Problem handelt. Protestaktionen von Aktivistinnen und Aktivisten aus der Kunstszene gab es in den vergangenen Tagen nämlich auch vor den Pavillons der USA, von Frankreich und Großbritannien, weil diese Länder an der Seite Israels stehen. Und vor dem Deutschen, in dem unter anderem die israelische Künstlerin Yael Bartana eine Arbeit zeigt. Deutschland sei ein Nazistaat, wurde dort skandiert, und die Eröffnung, zu der in vergangenen Jahren regelmäßig Außenminister nach Venedig gereist sind, fiel diesmal sehr bescheiden aus Sicherheitsgründen. Ruth Patier wurde kritisiert, weil sie das Thema Mutterschaft in Israel zum Thema macht, während in Gaza Mütter und Kinder sterben. Wer der 40-jährigen Künstlerin im Hinterhof zugehört hat, konnte erkennen, mit wie viel Balance und Empathie sie ihr Thema behandelt hat und mit wie wenig Ideologie und Aktivismus, und versteht den Satz ihrer Kuratorin, dass hier eine Künstlerin auf ihre Nationalität reduziert wird, ohne dass ihre Kritiker die Arbeit überhaupt kennen können. Zuhören, Anhören, Verstehen, Empathie, das waren wesentliche Elemente einer freien Kunst, seit sie sich in der Aufklärung von den Obrigkeiten emanzipiert hat. In Venedig kann man gerade den Eindruck gewinnen, dass wütender, oft uninformierter Aktivismus diese alten Werte zunichte macht. Für eine Gesellschaft, die sich auch als Kulturgemeinschaft versteht, sind das keine guten Signale.
Der Kommentar von Stefan Koldehoff, unserem Chefkorrespondenten für Kultur im Deutschlandfunk. Und das waren unsere Themen der Woche an diesem Samstag mit Sören Brinkmann.